Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Making a Physicist mit dem Titel 7 Monate im Büro. Ja, 7 Monate ist es jetzt schon her, dass ich angefangen habe, als Doktorand an der Uni zu arbeiten. Und da dachte ich, es ist mal an der Zeit, einen kleinen Rückblick zu starten in das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, damit vielleicht die, die nicht ganz am Anfang eingestiegen sind, auch wissen, was hier eigentlich passiert. Am Anfang habe ich viele Grundlagen lernen müssen und zuallererst habe ich mich damit beschäftigt, was eigentlich Dichtefunktionaltheorie ist. Dichtefunktionaltheorie ist eine Möglichkeit, Vielteilchensysteme durch Einteilchendichten zu beschreiben. Als Vielteilchensysteme beschreiben wir eigentlich alles, was sich eben aus vielen Teilchen zusammensetzt. Insbesondere geht es uns dabei um Flüssigkeiten. Es sind also Systeme, die aus so vielen Teilchen bestehen, dass es keinen Sinn mehr macht, sie alle einzeln zu betrachten. Und genau weil es so schwierig ist, viele Teilchen auf einmal zu betrachten, sucht man nach Ansätzen, die eine Beschreibung mit weniger Freiheitsgraden ermöglichen. Bei der Einteilchendichte ist es zum Beispiel so, dass man eben vergisst, dass es viele Teilchen gibt, sondern nur noch sagt, wo sich im Mittel wie viele Teilchen aufhalten. Also man sagt nicht mehr, dieses Teilchen ist hier und dieses Teilchen ist da, sondern man sagt nur, an dieser Stelle gibt es im Mittel so und so viele Teilchen und da drüben gibt es so und so viele. Unser Ziel ist es also, in der Dichtefunktionaltheorie die Dichte von einem System unter bestimmten äußeren Bedingungen auszurechnen. Und bei der Dichtefunktionaltheorie geht es immer um Gleichgewichtszustände, das heißt Zustände, in denen sich nichts mehr ändert. Die mathematische Methode, die dahinter steckt, ist die einer Minimierung. Wir formulieren uns ein Funktional, also sowas wie eine Funktion, die von der Dichte abhängt, und suchen dann die Dichte, die man einsetzen muss, damit der Wert dieser Funktion möglichst klein wird. Dazu braucht man geschickte mathematische Algorithmen, die eben dieses Minimum finden können. Weil es uns aber nicht reicht, Gleichgewichtszustände zu beschreiben, gehen wir einen Schritt weiter und suchen nach Modellen, mit denen wir auch Nicht-Gleichgewichtssysteme beschreiben können, also solche, bei denen sich noch Bewegung abspielt. Ein erster Ansatz war dabei die dynamische Dichtefunktionaltheorie und der neuere Ansatz, an dem ich auch arbeite, ist die Powerfunktionaltheorie. Die Powerfunktionaltheorie macht den wichtigen Schritt, sich nicht mehr nur auf die Dichte zu stützen, sondern auch auf den Strom. Die Dichte eines Systems geht zwar in die Powerfunktionaltheorie auch ein, aber sie wird nicht mehr minimiert. Stattdessen funktioniert die Powerfunktionaltheorie so, dass wir uns eine Dichte zu einem Zeitpunkt als gegeben annehmen und dann wiederum durch ein Minimierungsprinzip einen Strom ausrechnen, der aus dieser Dichte resultiert. Der Strom gibt sowas wie die Zeitentwicklung der Dichte an. Wir können also mit der Dichte und einem dazu passenden Strom die Dichte zu einem späteren Zeitpunkt ausrechnen. Damit dieser Strom, den man da ausrechnet, physikalisch auch Sinn macht, braucht man natürlich das richtige Funktional. In der Powerfunktionaltheorie setzt sich dieses Funktional aus drei Teilen zusammen. Das eine sind externe Kräfte, das zweite ist die zeitliche Änderung der freien Energie und das dritte ist sowas wie die Dissipation. Die externen Kräfte sind, glaube ich, relativ klar. Das ist einfach alles, was wir von außen anlegen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, mein System befindet sich jetzt im Gravitationsfeld oder es befindet sich in einem Magnetfeld oder was auch immer. Da können wir im Grunde alles reinstecken, was wir wollen. Die freie Energie ist das zentrale Element der Dichtefunktionaltheorie. Dieses Funktional gibt an, wie viel Energie im System zur Verfügung steht, um Arbeit zu verrichten. Arbeit ist alles, was eine bestimmte Kraft entlang eines bestimmten Weges ausübt. Zum Beispiel, wenn wir uns eine Dampfmaschine vorstellen, dann übt der Dampf im Inneren der Maschine Arbeit aus, indem er einen Kolben mit einer bestimmten Kraft eine bestimmte Strecke wegschiebt. Ja, und diese freie Energie, die kann man messen in einem idealen Anteil und einem Exzessanteil. Der ideale Anteil ist dabei der Anteil der freien Energie, der da wäre, wenn alle Teilchen in unserem System Punktteilchen wären, also keine Ausdehnung hätten und nicht miteinander wechselwirken würden. Sowas nennt man dann ein ideales Gas. Das ist ein schön einfaches Modell, das aber trotzdem schon einige Effekte beinhaltet. Und deswegen spaltet man gerne diesen idealen Teil einfach schon mal ab, damit man sich um den nicht mehr kümmern muss. Und die wirklich interessanten Effekte stecken dann im Exzessanteil. Im Exzess steckt jetzt also alles drin, was über das Verhalten des idealen Gases hinausgeht. Und in unserem Fall ist der Exzessanteil gegeben durch harte Kugeln. Das bedeutet, bei uns haben die Teilchen eine Wechselwirkung, die darin besteht, dass die Teilchen eben eine gewisse Größe haben und nicht ineinander eindringen können. Das ist ein sehr schön beschriebenes System, für das es auch schöne Funktionale gibt, mit der man diese freie Energie davon berechnen kann, und deswegen haben wir uns eben dafür entschieden. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Teil, also dieser Dissipation. Auch die Dissipation setzt sich wieder aus einem idealen Anteil und einem Exzessanteil zusammen. Den idealen Teil, den kennen wir, und der Exzessanteil ist der große Unbekannte. An dem arbeite ich und für den versuche ich, eine Form zu finden, wie man ihn richtig hinschreiben kann. Da muss man jetzt also Modelle reinstecken. Und das Modell, das wir gewählt haben, ist, dass dieser Exzessanteil der Dissipation sich zusammensetzt aus dem Gradienten der Geschwindigkeiten unserer Teilchen bzw. des Geschwindigkeitsfelds. Denn wir haben ja vergessen, dass es viele Teilchen gibt und wissen nur, da ist es im Mittel so schnell und hier drüben ist es im Mittel so schnell. Ja, und diese Geschwindigkeitsgradienten, die kombinieren wir jetzt nicht nur mit sich selbst, sondern wir haben räumliche und zeitliche Nichtlokalitäten mit eingebaut. Das heißt, es gibt Kopplungen zwischen den Geschwindigkeiten jetzt und den Geschwindigkeiten früher, und es gibt Kopplungen zwischen den Geschwindigkeiten hier und den Geschwindigkeiten einen Meter weiter links. Das Ganze wird dann verbunden durch einen sogenannten Kernel, also einen Kern. Das ist einfach eine Funktion, die uns angibt, wie stark jetzt Geschwindigkeiten mit einem bestimmten Zeitschritt und einer bestimmten Entfernung voneinander miteinander wechselwirken. Da kann man sich jetzt natürlich viele spannende Sachen ausdenken, aber am Ende hilft uns das alles nichts, wenn es nicht die Realität beschreibt. Deswegen brauchen wir einen Vergleich, irgendetwas, woran wir messen können, ob unsere Modelle denn passen. Und da kommen wir zu einem Teil, den ich vor relativ kurzer Zeit erst gestartet habe, nämlich der Brownschen Dynamiksimulation. Die Brownsche Dynamiksimulation macht genau das, was ich am Anfang als sehr schwierig bezeichnet habe. Sie beinhaltet das volle Vielteilchenbild. Das heißt, in der Brownschen Dynamik beschreiben wir das Verhalten von vielen kleinen Kugeln, die durcheinander fliegen, gegeneinander prallen können und sich einfach nach den Gesetzen der Mechanik verhalten. Damit wir einen schönen Vergleich haben, müssen wir hier natürlich auch harte Kugeln nehmen, so wie wir das in der Powerfunktionaltheorie ja auch gemacht haben. Das ist jetzt in der Brownschen Dynamik aber tatsächlich problematisch, denn harte Kugeln verhalten sich ein bisschen seltsam. Die einzige Wechselwirkung bei harten Kugeln besteht ja darin, dass sie nicht ineinander eindringen können. Und zwar können sie absolut nicht ineinander eindringen. Das heißt, es gibt, wenn zwei Kugeln überlappen, eine unendliche Kraft, die diese beiden auseinander treibt. Und unendlich große Kräfte, die sind natürlich irgendwie sehr unpraktisch, wenn man die Newtonschen Bewegungsgleichungen verwendet, um die Geschwindigkeiten und Positionen seiner Teilchen auszurechnen. Deswegen sind besondere Algorithmen nötig, um Kollisionen von harten Kugeln zu bearbeiten. Da musste ich also einiges an Literatur lesen, um die richtigen Ansätze zu finden. Das habe ich aber geschafft, habe auch ein Programm geschrieben, was diese Brownsche Dynamik-Simulation macht. Und jetzt bin ich eben auf dem Stand, dass ich vergleichen kann zwischen Powerfunktionaltheorie und Brownscher Dynamik. Ich kann in der Brownschen Dynamik-Simulation anhand der Position und Geschwindigkeiten der Teilchen eine Dichte und einen Strom berechnen. Und wenn meine Powerfunktionaltheorie die gleiche Dichte und den gleichen Strom hat, dann haben wir anscheinend zumindest für dieses System das richtige Modell gefunden. Danach wollen wir aber noch einen weiteren Schritt gehen. Wir wollen nämlich sehen, ob wir nicht nur sagen können anhand der Brownschen Dynamik, ob unsere Powerfunktionaltheorie richtig ist, sondern wir wollen einen Weg finden, mit der man aus der Brownschen Dynamik die Kerne für unsere Exzess-Dissipation direkt berechnen können. Das hieße, wir müssten für ein System nur einmal eine Brownsche Dynamik-Simulation laufen lassen, die dann vielleicht sehr aufwendig ist, aber dann haben wir einen Kernel, den wir verwenden können, um beliebig viele Simulationen mit der Powerfunktionaltheorie zu machen und damit dann vielleicht viel größere Systeme zu beschreiben oder so. Das ist aber im Moment noch Zukunftsmusik, da werde ich noch eine Weile mit beschäftigt sein und davon berichte ich euch dann in den nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.